Mr. Bond, meinen Sie nicht, ich sollte langsam mal zurückkehren?
Ach, Höfeld, warten Sie noch mal eine Weile ab. Wir haben jetzt hier erstmal, lassen Sie mich schauen, einen Typen mit Kugel im Kopf, der keinen Schmerz empfindet, und einen nordkoreanischen Agenten, der sich einer genetischen Manipulation unterzieht. Das wird doch erstmal super. Warten Sie erstmal ab und wir schauen dann mal, wie es danach weitergeht, ja?
Das klingt nach erstklassigen Ersatz.
Und damit herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge der Kinotagesstätte, zu Teil 6 unseres James-Bond-Marathons. Sieben. Wir sind nach wie vor 7, ach verdammt, schon im Intro verkackt, ja, zu Teil 7 unseres James-Bond-Marathons. Wir sind weiterhin dabei, alle James-Bond-Kinofilme durchzugehen, chronologisch, und die nacheinander zu besprechen. In der letzten Folge hatten wir die ersten beiden Agentenausflüge des Pierce Brosnan dran. Jetzt sind es in den letzten beiden an der Reihe, und mit zur Seite steht mir wie immer Marius. Hallo.
Hallo, schön. Tag, Tag. Stimmt, das sind alles Kinofilme, aber es gab nie eine Bond-Serie oder irgendwie so The Adventures of James Bond, so eine Kinderserie oder sowas. Gab's nie, ne?
Stimmt, ja, aber jetzt, wo die Markenrechte ja bei Amazon liegen.
Oh, ja, okay, dann.
Nominell ist das vielleicht gar nicht so weit weg, aber die letzte News, die ich gelesen habe, ist, dass ja Christopher Nolan jetzt im Gespräch ist für 2 James Bond Filme. Das hatten wir schon mal vor einer Weile irgendwo, entweder in der Vorbereitung oder im Podcast direkt mal oder so. Ich erinnere mich, Ecke hatte das mal angesprochen.
Ich habe sogar noch eine aktuellere News gelesen.
Oh.
Und zwar sagt Barbara Broccoli, ne, so heißt sie, die Produzentin auch schon von den Filmen, die wir heute besprechen. Es wird noch lange dauern. Tatsächlich. Also sie sind überhaupt noch gar nicht beim neuen Bond und sowas, sondern, und darüber werden wir auch heute sprechen, sie konzipieren als allererstes den Bösewicht wohl immer. Und der soll sich wohl an die aktuelle Zeitlage quasi dann anpassen, und dann wird erst die Gefühlswelt von Bond und sowas geschrieben. Ob das bei den Filmen, die wir heute besprechen, mal auch so war, weiß ich nicht. Nach dem Interview hat sie so angehört, als würden sie es immer so machen. Ja.
Ja, jetzt vielleicht, aber also wie zeitaktuell kannst du da sein, wenn du den konzipierst und dann hast du 5 Jahre später erst den Film fertig? Dann kannst du ja gar nicht mehr aktuell sein.
Ja, so Feindbilder bleiben ja meistens ein paar Jahre bestehen, ne? Bis irgendwie so eine Mauer fällt oder sowas. Dann ist natürlich blöd, ne? Aber sonst hat man ja so ein paar Jahre den.
Oder sich wirtschaftliche Interessen verschieben, ja.
Ja, genau. Oder Ölquelle ausgeht oder so, ne, man kennt's. Wir können auf die nächsten Bond-Filme mit Sicherheit gespannt sein. Ich bin auch wirklich gespannt, was sie sich jetzt zur aktuellen Zeitlage ausdenken. Heute springen wir aber noch in die Ende 90er, Anfang Nullerjahre, in das große Jahr 2000, beziehungsweise drumherum. Einmal ins Jahr 1999, einmal ins Jahr 2002? Eins? Das habe ich gerade nicht notiert. Drei.
Zwei.
Achso, 2, wollte ich sagen. So weit sind wir noch lange nicht. Und in den letzten 2 Abenteuer von Pierce Brosnan, wie jedes Mal in den 6 Teilen davor, ranken wir die ganzen Bond-Filme in ein internes Bond-Ranking, das von 001 für grottenschlecht bis 007 grottengut sich einlisten lässt. Kleiner Überblick an dieser Stelle, wie immer. Der gute Christian hatte Man with the Golden Gun ganz oben und Goldfinger direkt dahinter auf 006. 004 und 005, so viele Filme, dass ich es gar nicht mehr aufzähle. Dann 003, da ist zum Beispiel Dr. No, Living Daylights oder GoldenEye. Und ganz unten bei 002, also noch nicht ganz, ganz unten, aber der schlechteste Grankte bis jetzt ist, dessen Namen ich mir nie merken kann, Feuerball Strike.
Genau. Thunderball.
Thunderball, okay. Aber Feuerball auch im Deutschen, ne?
Genau, Feuerball.
Also das Ball stimmt, das Feuer und Donner, ja, egal.
Ich kann schon mal foreshadowen, da wird heute noch mal Zuwachs bekommen in dieser Kategorie.
Gut. Wir werden sehen, was Christian zu meckern hat. Ich hatte nichts zu meckern bei Goldfinger, den habe ich ganz oben hingepackt, bei 006, The Spy Who Loved Me und You Only Live Twice. Dann ebenfalls, wie Christian auch, ganz viel 005, 004 gepackt. Und unten landete bisher Moonraker, Octopussy, Living Daylights auf 003. Und 002 habe ich auch Feuerball, aber eben noch den übel sich anschauenden Live and Let Die. Ich wollte den übel anhörenden, aber nein, das Gute an Live and Let Die ist, dass er sich gut anhört durch den Titelsong. Rest ist
immerhin das. Schmuck. Immerhin das.
Ja. So, das war ein kleiner Überblick.
genau. Dann lass uns doch zu dem Film kommen, würde ich denken, beziehungsweise zum ersten. Und der heißt da, ich muss nachgucken, weil die Titel werden jetzt langsam wirklich noch generischer. Die Welt ist nicht genug. The World is Not Enough von 1999, Regisseur Michael Apted. Ich hoffe, man spricht ihn Englisch aus. Er ist Neuseeländer, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder ist er Brite? Der vom nächsten Film war, glaube ich, Neuseeländer.
Ne, er hat auf jeden Fall einen besonderen Film gemacht. Brite.
Ist das so?
Ja, er hat nämlich Gorillas im Nebel gemacht, den ich sehr gerne mag. Ach ja, stimmt. Damals auch ein Oscar, glaube ich, für Sigourney Weaver. Der Rest der Filmografie ist Narnia Teil 3 oder sowas. Also das ist, ja.
Und ob sich dieser Film dort mit reinfügt in dieses naja, das besprechen wir jetzt. Ich würde erstmal kurz die Handlung abreißen, obwohl, das hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen. Und man hört es vielleicht auch, ich bin noch etwas verschnupft. Ich hoffe, das kommt dem Ganzen hier nicht, eurem Hörgenuss nicht in die Quere. Die Welt ist nicht genug. James Bond, beschafft von einem seltsamen Typen Geld. Ich muss sagen, den Prolog, den kriege ich nicht mehr zusammen, aber jedenfalls dieses Geld bringt er, damit sollte eine entführte Frau freigekauft werden und der Vater dieser Frau ist ein Geschäftsmann, ein erfolgreicher Geschäftsmann, der ist ein Freund von M. Ja, und dieses Geld, stellt sich raus, ist als zu einer Bombe präpariert und mitten im MI6-Quartier, da entzündet sich dieses Geld, es fliegt hoch, die Bombe, der Terror wird direkt ins Herz des Geheimdienstes gebracht, der gute Geschäftsmann stirbt und nun ja, jetzt soll Bond seine Tochter beschützen, die dabei ist, eine Ölpipeline von Aserbaidschan bis in die Türkei zu legen. Elektra heißt die gute. Aber auch da geht nicht alles mit rechten Dingen zu, wie man sich denken kann. Der ehemalige Entführer dieser Tochter von Elektra, gespielt von Robert Carlyle, der heißt Renard, dem ist Bond hier auf den Fersen, dem soll er dingfest machen. Der hat den Plan, eine Atombombe zu stehlen. Und ja, letztendlich stellt sich dann heraus, dass Renard und Elektra zusammenarbeiten und dass sie vorhaben, Istanbul komplett mit dieser Atombombe zu verseuchen, damit der Bosporus nicht mehr passierbar ist und diese Ölpipeline künftig nur noch die einzige Quelle für Öl aus der Region Aserbaidschan, der einzige Weg ist, mit dem Öl von Aserbaidschan in den Westen gelangen kann. So wollen sie sich das Monopol dort sichern. Und es wird sehr persönlich, denn M ist darin auch involviert. Sie versucht, Elektra eben zu beschützen, ist dann auch vor Ort, wird gefangen genommen. Und ja, das wird alles so etwas persönlicher für die Geheimdienststeffin, die hier erstmals etwas mehr Profil bekommt als ihre ganzen Vorgänger. Oder ihr Vorgänger, würde ich sagen.
Also, wir hatten fest, nicht nur die Titel werden generischer, auch die Geschichten so ein bisschen. Also, was der große Masterplan war, habe ich jetzt bei dir erfahren. Das freut mich. Also vorher war mir klar, sie wollen eine Atombombe werfen und sie bauen eine Pipeline und sie will Geld. Und die zwei Bösewichte in diesem Fall sind quasi ein Liebespaar, was über die Weltmacht regieren möchte. Ach, ich habe mich deutlich mehr beim Schauen fokussiert auf die persönlichen Probleme, auf die persönlichen Belange von M und wie sie damit umgeht. Auch Bond selber, dem seine, man kann es wirklich sagen, wie es ist, seine Frauensucht auch hier ein bisschen auf die Füße fällt. Ich meine, er hat Sex mit einer Doktorin nur, weil die einen Attest schreiben soll, dass seine Schulter kuriert ist.
Ja. Ne?
Und deswegen geht er in Einsatz mit einer didierten Schulter, was ihm auch zu stehen kommt quasi. Auch nicht so, dass es wirklich irgendeine Auswirkung hat, aber er bekommt mal irgendwann einen Tritt dagegen und dann darf er schmerzverzerrt schauen. Ja, und Elektra, toller Name natürlich. Ich habe mir nach 5 Minuten notiert, Elektra ist sass. Und dann habe ich mir nach 1,5 Stunden ungefähr dann nur noch neben notiert, wow.
Okay, worauf bezog sich dieses Wow?
Also weil er kennt halt 3 Millionen Jahre gegen den Wind, ja. Oder? Also dass die ja, nicht ganz koscher ist super offensichtlich. Bond erklärt es so ein bisschen mit Stockholm-Syndrom, weil sie war ja mal entführt und ist jetzt mit ihrem Entführer quasi zusammen. der noch eine dümmere Geschichte hat, indem er eine Kugel in den Kopf bekommt, stirbt er ganz langsam, aber in dieser Zeit wird er immer mehr zu so einem Supermensch und hat keine Empfindung mehr und keine...
Spürt keinen Schmerz, ja.
Kein Schmerz mehr. Lust wohl schon, aber, weil das ist wichtig für die Story.
aber er kann die auch nicht ausleben, weil er spürt ja nichts. Untenrum und obenrum sozusagen.
Scheinbar, ja. Mhm. Wäre das alles noch nicht gesucht, sehen wir Denise Richards ebenfalls als Second Bond Girl quasi, als das, was dann auch mit Bond zusammen sein darf, was, eine, die nicht böse ist. Sie ist Nuklearwissenschaftlerin, natürlich ist sie Nuklearwissenschaftlerin.
Weil sie eine Brille trägt.
Weil sie eine Brille trägt. Ich muss immer wieder...
Alter Uwe,
Two and a Half Men, wirklich keine gute Serie aus heutiger Sicht. Manchmal lustig, eher outdated, klar. Aber sie haben das so gut parodiert mit einer Freundin von Charlie, die irgendwie, sobald sie... von Ellen damals, die irgendwie auch so eine hübsche Dummchen spielt und dann, sobald sie eine Brille aufsetzt, irgendwie in ihre Rolle als scharfe, aber auch super intelligente Doktorin ist. Und ja, wir haben Ende 90er, Anfang der Nullerjahre, da reicht halt genau eben diese Brille auf und schon ist man scheinbar schlau. Ja, ich weiß nicht. Sie darf immerhin ein bisschen was machen, sie darf die Welt auch ein bisschen mitretten, das sei ihr gegönnt. Und an ihr erkennt man, welches Jahr wir haben oder welches Jahrzehnt. Denn, also, sie ist, glaube ich, die einzige außer Lara Croft, die so sehr Lara Croft ist. Also sie ist mehr Lara Croft als Angelina Jolie im Tomb Raider-Film. Also das Outfit ist 1:1 geklaut. Was mich jetzt nicht gestört hat, aber ist mir aufgefallen. Und Letterboxd-Usern auch, bevor mich irgendwie jemand anklagt. Aber sonst, also wenn ich schon auf sowas achte, ne, und irgendwie mir sowas in absoluter Erinnerung geblieben ist und so, dass ich sie auch erzählen will, ist der Rest schon ziemlich öde. Also ja. Da ist mir echt wenig hängen geblieben. Wir haben ganz am Anfang, haben wir mal, ich glaube, das ist ein absolutes, zum ersten Mal da gewesen, wir haben mal Action in London.
Du kannst nicht nur in London, sondern auch noch direkt im MI6. Aber ja, auch tatsächlich erstmals Action in London, habe ich mir so auch notiert. Und wie schon am Anfang gesagt, die Bombe wird hier direkt ins Herz des MI6 gebracht. Und das ist ja dann ein richtig frontaler Angriff. Insofern, der Anfang ist auch noch gut. Der Prolog ist auch von der Action her ganz nett. Da geht's drunter und drüber und das ist Chaos und so weiter in dieser Verhandlung, die dann völlig eskaliert. Bond wird ja dann auch durch, ich glaube, einen Scharfschützen oder so relativ spontan gerettet. Und nachdem dann diese Bombe explodiert ist, kommt dann auch schon die beste Sequenz des Films, nämlich diese Bootsverfolgungsszene durch London, über die Wasserstraßen Londons, wenn man so möchte. Die hatten wunderbares Tempo, die hat schöne Winkel, ja, wenn dann irgendwie das Boot oder die Boote da um die Kurve schlittern und so eine kleine Welle hochstiepen und dann auch noch ein paar Polizisten davon erwischt werden, das hat eine schöne Physis und das macht Spaß und das hat Dynamik und dann pendelt dieser Film aus und wird langweilig, klischeehaft, völlig berechenbar.
Ja, genau. Und vor allen Dingen, also ich glaube, das Thema danach soll wirklich so Bond und Frauen sein, nur so ein bisschen, weil ich finde, der bekommt sehr merkwürdige Vibes, wenn halt die Gegenspielerin ihre Vorzüge als Frau quasi ausspielt, um an die Macht zu kommen, ne, um Bond auch rumzubekommen und so weiter. Und irgendwie ist das so merkwürdig, sie wird so ein bisschen als lustbesessen irgendwie dargestellt, aber bei Bond ist das normal, da ist das cool, da ist das so ein bisschen macho-mäßig. Und wirklich, ich habe mir notiert, also es war schon zwar in allen Bond-Filmen davor auch schon so, dass eigentlich nur Moneypenny die einzige Frau ist, mit der James Bond redet, ohne dass sie Sex haben. Also das ist in der ganzen Bond-Saga, es gab mal eine bei Roger Moore, wo Roger Moore selber gesagt hat, er ist zu alt für sie.
Ja, das war diese sehr junge Schlittschuh-Tänzerin. Ja,
genau. Ja. Aber also sonst kannst du wirklich, glaube ich, nicht mal in einer Hand abzählen, Frauen, die mit James Bond reden und nicht mit ihm im Bett landen.
Ja, und jetzt kommt noch M dazu, aber ja.
Ja. Ja, okay, gut. Ja, aber es ist trotzdem, also irgendwie, ich weiß, es war schon ein Film davor so, aber so langsam kommen wir vielleicht auch eine Zeit rein, wo es dann einfach immer merkwürdiger ist, dass solche Filme einfach komplett kontextlos geschrieben werden. Im ersten Pierce Brosnan hatten wir ja noch irgendwie das Thema mit, er ist jetzt ein Sexist und er ist irgendwie die Welt hat sich gedreht, das ist hier leider gar kein Thema mehr.
Ja, aber ich gebe dir auch völlig recht, auch ich hier zu der Sexszene mit Elektra, da habe ich mir dann auch notiert, wie ist das denn passiert? Weil das kommt doch so ein bisschen aus dem Nichts, ne? Sie sind da irgendwie nach dieser Szene in den Bergen, wo dann die Lawine ist und wo ja dann dieses durchaus nette Gadget kommt, dieser Schutzanzug, dieser aufblasbare Schutzanzug aus dem Anzug heraus. Das war ganz nett. Und dann kriegt sie da drin so eine Panik, weil ja dann wieder dieses Klaustrophobische ist. Da wird sie dann wieder in ihre Gefangenschaft erinnert. Und kurz danach hast du erstmal eine Szene mit Robert Carlyles Figur und danach ist er auf einmal nackt mit Elektra, James Bond. Und das ist völlig, völlig seltsam. Und kommt aus dem Nichts und wirkt so wie, okay, wir müssen das halt hinschreiben, weil es halt James Bond ist, genau wie viele andere Affären in den letzten Filmen.
Genau. Vieles davon ist, es ist halt ein James-Bond-Film, deswegen muss das und das drin vorkommen, ne?
Ja.
Also sie haben sich überhaupt nicht getraut, aus dieser Rolle irgendwie auszusprechen, obwohl sie es in den Filmen vorher so ein bisschen angedeutet haben. Sie hätten mehr Schritte machen können. Ich glaube, da wäre auch im Jahr 1999 keiner böse drum gewesen. Aber irgendwie waren sie noch in ihrem Bond zu sehr gefangen. Also ansonsten, was haben wir wirklich Nennenswertes, ist Q, seine letzte Rolle von Desmond Llewellyn.
Llewellyn würde ich ihn aussprechen, ja. Bevor der leider in einem Autounfall stirbt in dem Jahr, wo der Film erscheint. Und also als ob man es gewusst hätte quasi, wirkt es hier so. Ich hätte es halt auch nicht. Also stellt er hier seinen Nachfolger, gespielt von John Cleese, vor, den Bond dann als R erstmal betitelt, ne, weil R kommt ja im Alphabet nach Q.
Das war auch ein ganz guter Gag, ja.
Ein guter Gag. Und dann verabschiedet sich ja Q, sagt ja, ich gehe jetzt in den Urlaub. Und fährt mit einem Aufzug so runter und es wirkt so, als hätten sie ihn mit dieser Szene auch direkt verabschieden wollen, aber nicht würdig genug. Das ist dann so, okay, er ist jetzt halt weg. Das hätte man, da hätte der emotionale Faktor noch mehr sein können, aber vermutlich hätten sie auch geplant, dass er im nächsten Film noch mit dabei ist, denke ich mal.
Ja, oder irgendwie nochmal einen Gag zumindest haben können.
Ja, auf seiner Beerdigung war Roger Moore als einziger Bond-Darsteller mit vor Ort und hat eine Trauerrede gehalten. Das hier noch als kleiner Fun-Fact oder Un-Fun-Fact in dem Fall eher dazu.
Okay. Ja, das ist schade. Aber Props an Roger Moore. Ja, John Cleese als neuer, also ich mag John Cleese, er ist leider ein bisschen alt geworden in den letzten Jahren, wie viele andere auch. Auch nicht mehr auf der Höhe der Zeit, gut, der ist nur wirklich ein bisschen älter, aber natürlich hat Riesenkredit durch Monty Python. Und er hat immer noch seine Art von Komik, auch bringt er hier auch rein, dieses leicht Trottelige, ne? Aber trotzdem dieses würdevoll, er ist ein würdevoller Brite, der aber trottelig ist, ne? Und das ist so der klassische John Cleese, der als Q beziehungsweise er auch ganz nett passt, aber er ist auch nur für diesen und den nächsten Film dabei. Danach, wissen wir alle, wird auch Q verjüngert. Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, ja. Aber das sehen wir dann. Sonst weniger wert. Ich habe mal zwischendurch im Film tatsächlich nachgeschaut. Wir haben hier Bond kommt darauf auf einen Hinweis, weil die Lösungssumme, die damals für Elektro bezahlt worden ist, auch hier der Wert ist, den Bond am Anfang quasi rausholt. Das sind 3 Millionen irgendwas Pfund, was umgerechnet damals 5 Millionen Dollar waren. Kleine Matheaufgabe an dich. Wie viel Dollar sind es jetzt, diese 3 Millionen irgendwas Pfund?
Was, wenn es damals 5 Millionen Dollar waren?
Genau.
Wie viel das heute sind? Shit, oh Gott, ich habe so wenig Ahnung von Inflation. 12?
Also nicht Inflation, also quasi nur der Umrechnungskurs, ne?
Umrechnungskurs.
Genau, und das sind heute nur 3,7 Millionen Dollar. Also der Dollar und der Pfund haben sich quasi angeglichen mehr. Wie im Jahr 1999, sagt mir zumindest eine sehr seriöse Webseite, und damit meine ich das erste Google-Ergebnis habe ich genommen. Ja, aber sowas hatte ich zu tun beim Film, ne? Auch sonst, alles passt so ein bisschen in dieses Mesh-Schema rein, ne? Das Intro-Song, ja, war vorhanden, war nett, aber also ich habe ehrlich gesagt wenig zu sagen. Es gab noch eine Szene, wo sie in einem, die hatte ich tatsächlich auch noch im Kopf, die habe ich irgendwann mal im Fernsehen gesehen, wo die gute, ich nenne sie jetzt einfach Lara Croft, ich habe ihren Rollennamen vergessen.
Christmas und, Jones,
Dr. Mary Christmas. Nee, ich habe ihren Namen nicht vergessen, Christmas. Christmas Jones.
Und mit dem dämlichsten Abschlusssatz.
Dazu kommen wir gleich noch, ja. Darüber müssen wir extra separat reden. Aber sie fahren irgendwann in so einer Pipeline quasi, was wohl teilweise gefilmt worden ist, teilweise CGI unterstützt worden ist. Und ich finde, das sieht gar nicht so schlecht aus. Durch diese große Geschwindigkeit konnten sie da, glaube ich, einiges verdecken. was die Zeit eigentlich nicht hergegeben hat. Und an sich hatte der auch mit London am Anfang und so, mit der Skiabfahrt mal wieder, okay, dann auch das Setting, Aserbaidschan, Kasachstan,
sind jetzt ja, halt nicht Länder. Ja, aber da wird's halt total langweilig und grau, also nix jetzt gegen Aserbaidschan und Kasachstan, aber ja, aber also die Länder haben jetzt nicht gerade den hohen Wiedererkennungswert. Das ändert sich dann erst halt, wenn es nach Istanbul geht, dass es mal wieder eine Location ist, die man auch wirklich als eigenständige Location erkennt. Also die suchen sich ja jetzt auch da unten in Aserbaidschan und Kasachstan keinen besonderen Ort raus, wo man staunt, wow, wie es da unten aussieht. Ne? Also denen fehlt im Mittelteil ganz, ganz viel Inspiration, ganz, ganz viele Ideen. Das ist irgendwie ziemlich langweilig, öde, sowohl vom Plot als auch vom Setting, finde ich. Aber wolltest du noch mehr zu dieser Röhrenszene sagen?
Oder nee, nur, dass sie mir in Erinnerung geblieben ist. Mhm. Auch so diese kleine Insel irgendwo da am Bosporus. Fand ich auch gut. Dann haben wir natürlich noch, du hast den Namen eben schon genannt, Hagrid aus Harry Potter, auch letztes Jahr verstorben, den guten Robbie Coltrane,
ne? Coltrane.
Coltrane? Coltrane? Mhm. Coltrane? Entschuldigung. Der hier quasi so einen Casino-Besitzer spielt, erst Mitläufer und dann, erst Gegenspieler, dann Mitläufer vom Bond, den ich auch sympathisch fand zum Beispiel, der auch so ein bisschen dann ja, seinen Redemption-Arc hat. Also
der ein paar Sachen. Der auch schon in GoldenEye mitgespielt hat in dieser Rolle, ne?
Mhm, immer sympathisch, ihn zu sehen. Und ja, so sind halt ein paar Sachen, die mir dann doch im Kopf geblieben sind. Aber alles in allem mittelmäßiger Bond. Außer der letzte Satz. Den möchte ich hervorheben als sowohl der beste und gleichzeitig schlechteste letzte Satz in einem Bond-Film ever. Ich zitiere, als gute James Bond mit Christmas Jones rummacht, sagt er: Weihnachten kommt diesmal zweimal im Jahr.
Ja, und das ist dann so ein ja, genau. Deutet selbst, wie diese urwüchsigen Geräusche zu deuten sind. Nochmal so ein wirklicher so ein wirkliches Ausrufezeichen am Ende dieses Films, wahrscheinlich eher in die negative Richtung bei vielen, bei mir auch. Da wird dann nochmal
ungewollt. Es bleibt in Erinnerung.
Ja, es bleibt auf jeden Fall in Erinnerung, im Gegensatz zum Rest des Films. Jetzt haben wir ja gar nicht so viel über den eigentlichen Antagonisten geredet. Wollen wir nochmal ein paar Worte zu Robert Carlyle verlieren? Oder? Also sie bemühen sich halt, und er bemüht sich halt, da wirklich sowas psychologisch Tragisches reinzubringen. Ich meine, was ganz interessant ist, ist dieser Ansatz, dass sie ja sagen, der Westen erschafft die Terroristen, die er am Ende bekämpft, selber. Ne? Das war ja auch schon M, die wollte Elektra in Gefangenschaft lassen, lange Zeit, um halt an Renard, an den Bösewicht ranzukommen. Und so hat sie ja in diese Bösewichtrolle hineingedrängt, und das sind so interessante Ansätze, aber Robert Carlyle versucht da so einen philosophischen, existenziell erschütterten Menschen rauszuholen aus dieser Rolle und bringt das aber null rüber. Und das ist völlig verschenkt dann auch leider. Und ziemlicher Bullshit mit dieser Kugel im Kopf.
Ja, das wird irgendwie wirklich so wie so ein Broadway-Schauspieler in so einer Vorführung von so einem Kindergarten. Ne? Alle sind so locker dabei und haben irgendwie ihre zwei One-Liner, und er ist so ganz tragisch und besessen von seiner Wut, und er fühlt aber nichts, und das ist so tragisch, ja.
Ja, und dann ganz am Ende, wenn er dann feststellt, dass James Bond die nicht ganz so wehrlose Frau erschossen hat, seine Geliebte, dann wird er noch mal richtig wütend.
Ach ja, in diesem Unterwasserding, das war halt auch.
Genau, in diesem Unterwasserding, wo es dann dieses Hackback um diesen Brennstab gibt. Also es ist auch so schlecht konzipiert einfach. Man will diese Action im Finale haben, und gleichzeitig geht es die ganze Zeit darum, dass sie diesen Brennstab in dieses Loch langsam reinschieben und dann wieder langsam rausziehen und wieder langsam reinschieben, und dann werden wieder Schläge ausgeteilt. Also es hinkt vorne und hinten, dieser Film.
Ja, an sich hat ein schönes Element immer, wenn Leute so das Wasser bis zum Hals steht, ne? Und es kommt immer mehr Wasser, du merkst dann richtig dieses Zeitlimit, ohne dass du jetzt irgendeinen Counter oder sowas hast. Mag ich eigentlich gerade bei Actionfilmen, aber hier war das visuelle Storytelling so schlecht, dass ich nie wusste, wo sind die jetzt, in welchem Raum, in diesem U-Boot, ne, was ja untergeht. Und irgendwie wusste ich da nicht, wo vorne und hinten ist, so ein bisschen, und hab's so ein bisschen über mich ergehen lassen. Ja, aber gutes Beispiel für den ganzen Film. Ich fand ihn nicht langweilig, ne? Also ich fühlte mich jetzt nicht komplett gelangweilt, aber die Spannung hält sich auch in Grenzen. Deswegen würde ich einfach mal anfangen mit meiner Wertung.
Ja.
Und Bond bekommt eine mittelmäßige Wertung. Und das ist eine 003 bei mir.
Okay. Ja, für mich ziemlich schlecht, einfach in der Hinsicht, dass bis auf diese Verfolgungssequenz anfangs in den über die Londoner Flüsse mir nichts wirklich im Gedächtnis bleiben wird. Und insofern bekommt der eine 002, fast mit Tendenz zu 001, aber ich fand den wirklich schwach, langweilig, einfallslos.
Uiuiuiuiui. Gut, dann kommen wir doch zum nächsten Film.
Ja, und das ist der 20. James-Bond-Film, zumindest von den offiziellen Ion-Filmen, Stirb an einem anderen Tag. Da haben wir auf dem Regiestuhl den guten Lee Tamahori und mal wieder Pierce Brosnan als James Bond. Ein letztes Mal Pierce Brosnan als James Bond aus dem Jahr 2002. Wir sind jetzt also endlich im 21. Jahrhundert angekommen und James Bond verschlägt es nach Nordkorea. Da gibt es den Sohn eines Generals, Tan Sun Moon, und seinen Gehilfen Zhao, die beide mit Blutdiamanten handeln. Und ja, Bond will dieses ganze Geschäft auffliegen lassen, weil die beschaffen sich dafür natürlich Waffen. Und das passiert dann auch. Er lässt das auffliegen. Alles fliegt in die Luft. Zhao wird schwer verletzt, verstümmelt. Und der Sohn des Generals, ich nenne ihn jetzt einfach mal Moon, der stürzt mit einem Luftkissenboot eine Klippe herunter, ist mutmaßlich tot. Wir wissen ganz genau, er ist noch nicht tot. Bond wird aber gefangen genommen von den Nordkoreanern und 14 Monate lang gefoltert. Kurz darauf freigekauft im Austausch für Zhao. Der Westen lässt Zhao frei und dafür darf Bond wieder zurück. Wird aber gleich seines Dienstes enthoben, beziehungsweise bekommt die Doppel-Null-Lizenz entzogen, denn die glauben, er hätte was verraten in der Gefangenschaft, was er natürlich nicht gemacht hat. Er ist James Bond, er verrät nicht unter Folter, auf gar keinen Fall. Und er macht sich dann selber auf dem Weg, zunächst nach Kuba, um herauszufinden, wer denn hier der Verräter eigentlich ist. Und da begegnet er der von Halle Berry gespielten Jinx, einer US-amerikanischen Agentin, und beide verschlägt es schließlich nach Island. Dort ist ein Geschäftsmann namens Gustav Graves, der ja sein Geld mit Diamanten, da haben wir es wieder, gemacht hat. Und es stellt sich dann heraus, dieser Gustav Graves ist unser anfänglicher Generalssohn Moon, genetisch so sehr verändert, dass er jetzt auf einmal ein britischer Elite-Mensch ist. Und er hat eine riesige Satellitenwaffe gebaut, die Sonnenstrahlen bündelt, und damit will er die entmilitarisierte Zone zwischen Nordkorea und Südkorea aufsprengen, vernichten, um den Einmarsch nach Südkorea zu ermöglichen. Ganz schön viel Plot für diesen Film.
Ja, naja. Also, klar, sicher. Ich meine, er erzählt das ja über 130 Minuten lang. Aber ganz klassisch ist eigentlich nur eine reine, einer möchte die Weltherrschaft an sich reißen. Hier in diesem Fall ist es halt mal ein Nordkoreaner, die hatten wir noch nicht. Da merkt man ja auch, wir sind im 21. Jahrhundert, die Nordkoreaner sind die Feinde. Mit den Russen läuft es gerade gut. Und auch alle anderen Länder. Kleiner Rückblick auch so an die Anfang Nullerjahre. Lief ganz und okay. Gut, ja, 2001 natürlich 9-11 und Nahostkonflikt natürlich, aber
aber da war das Drehbuch schon fertig.
Wahrscheinlich, ja. Aber im Bond-Universum sind nur die Nordkoreaner fallen und da noch nicht mal alle, auch der ältere General zum Beispiel, hat seinen Sohn in den Westen geschickt, damit er lernt, oder damit er so eine Brücke bilden kann zwischen Nordkorea und dem Westen, aber durch die Machtgier des Kommunismus, ja, das Kapitalismus wurde er dann zum Monster. Und, ja. Also er versucht hier ernstere Töne anzuschlagen und irgendwelche realen Probleme quasi wieder mit einzuweben. Ich würde sagen, scheitert dabei vollkommen klaglos, also auf vollster Linie mit allem, was ernst ist, aber herausgekommen ist ein wahnsinnig unterhaltsamer Trashfilm.
Dem würde ich dir zustimmen, ja. Also es gab schon lange keinen Bond-Film mehr, wo ich so oft mit offenen, also weit geöffneten Augen da saß und dachte, passiert das jetzt gerade wirklich?
Ja, es ist wirklich, das habe ich mir eigentlich schon gedacht, als wir die Pierce Brosnan-Filme angefangen haben. Das ist Pierce Brosnan. Komplett over-the-top-Action mit riesigen Waffen und Lasern. Wir haben wieder Laser, Leute. Wie lange hatten wir keinen Laser mehr? Und das macht in den Action-Sequenzen zumindest, macht das einen Heidenspaß. Dazu kommt ein CGI aus der Hölle. Aus der Jahre, die irgendwie James Bond beim Wellenreiten zeigen oder sowas, was unfassbar schlecht aussieht.
Es sieht so schlimm aus, diese berühmte Wellensequenz mit dem Surfboard, mit dem Wakeboard oder was das da auch immer ist. Ja. Es ist eigentlich nur ein Stück Blech, aber es ist so furchtbar, wie das aussieht, ja.
Man sieht halt diesen Green oder Blue Screen so dermaßen dadurch und es hat auf jeden Fall eine Art Charme, ne, diese Anfang nuller Jahre, so ähnlich wie der erste Star Wars Film oder andere Sachen so aus der Zeit, die, ich will nicht sagen, wieder in Mode kommen, aber man merkt heute erstmal, wie schlimm es aussieht aus unseren Sehgewohnheiten und kann damit zumindest ich kann damit auch sehr viel Spaß haben und sehe das nicht irgendwie als, oh, das sieht ja voll scheiße aus, scheiß Film, sondern damit hatte ich sehr viel Spaß in diesem Film. Auch der Anfang in Nordkorea, da liegt so ein dermaßiger Graufilter drüber.
Und gleichzeitig hat dieser Bösewicht eine riesige bunte Sportwagensammlung in dieser entmilitarisierten Zone mit dabei, die natürlich in die Luft fliegt. Ja.
Und genau, also man hat die ganze Zeit diesen Graufilter drüber, diese Actionsequenz am Anfang in Nordkorea, alles ballert durch die Luft. Bond wird gefangen genommen, gefoltert und sein Kopf wird unter Wasser gedrückt, die Folterungsszene beginnt und dazu hören wir Madonna, die in so einem Nullerjahre leichten Techno-Sound hier irgendwie den Titelsong einspielt, der scheiße ist.
Allein schon dieser Song datiert diesen Film so krass aufs Jahr 2002. Es ist, also oder zumindest um das Jahr 2000 herum, es ist halt wirklich, diese Musik hast du um diese Zeit bekommen und dann vor und danach nicht mehr. Dieses Elektropoppige, ja. So ganz verzerrt, das ist so, das ist ganz, ganz schlimm. Und das erste Mal ja auch, dass wir aber auch so eine Intro-Sequenz oder so eine Titelsequenz direkt in die Handlung eingewoben haben, denn das ist ja eine Montage seiner Folterung, währenddessen Bond dann auch ein wunderschöner Bart wächst und Pierce Brosnan mal seine sonst so perfekte Helmfrisur verliert. Weil das ist ja etwas, was den ganzen Film davor und danach hat und auch in den Filmen davor, die Frisur sitzt ja immer perfekt. Also, dass man ihn nicht für drei Wettertaft irgendwie als Werbefigur genommen hat, erschließt sich mir bis heute nicht.
Ja, also es ist wirklich, man hat dieses Intro, Bond wird wirklich gefoltert mit allen Methoden, dazu singt der Madonna irgendwas vor. dieser Kontrast ist fantastisch gewesen, ich hatte Spaß meines Lebens. Und dann geht's eigentlich auch ganz gut weiter. Bond ist dann auf eigene Faust, ne? Er geht erst nach Hongkong, dann nach Kuba und versucht diesen Fall selber aufzuklären, wer ihn denn in Nordkorea betrogen hat.
Du hast schon direkt übersprungen, dass er, während er dann noch vom MI6 gefangen gehalten wird, er bringt per Meditation sein Herz zum Stehen, um dieser Quarantäne durch den MI6 zu entkommen, weil dann kommen ja die ganzen Sanitäter an, die er dann überwältigen kann. Aber er bringt sein eigenes Herz zum Stehen. Also das ist auf dem Level sind wir jetzt mittlerweile bei Bond, ja?
Ja, es kommen übernatürliche Fähigkeiten. Auch der Handlanger hat irgendwelche Diamanten so in der Fresse irgendwie, dass er irgendwie cool aussieht. Wir haben, wie gesagt, diese Körpertauschgeschichte. Wir haben Rosamund Pike.
In ihrer ersten Rolle.
MI6-Agentin. In ihrer ersten, komplett ersten Rolle. Krass. Ja. Dass sie direkt so eine große Rolle bekommen hat. Wofür sie ehrlich gesagt da ist, ja, sie darf, also erstmal, sie sagt die ganze Zeit so, ich will nicht mit Bond schlafen und ich bin da resistent gegenüber. Das hält 10 Sekunden ungefähr, nachdem sie Bond getroffen hat, landen sie im Bett. Es gleicht sich dann so ein bisschen aus, weil das war von ihr mehr oder weniger geplant. aber es ist trotzdem merkwürdig einfach.
Kleine Korrektur, also ihre erste Kinorolle, sie hat vorher kurz ein paar Fernsehfilme und Serien mitgespielt.
Ja, sie macht das ganz gut. Am Ende muss sie natürlich wegen Storygründen im BH kämpfen. Das ist wichtig.
Natürlich, natürlich.
Gegen Halle Berry. Die, ja.
Einen der ikonischsten Auftritte der Bond-Geschichte hat, oder? Also
die Remake, der den Auftritt von dem allerersten Bond-Girl, oder? Der so aus dem Strand kommt im Bikini. Ich glaube, das soll eine Reminiszenz sein auf
Kann gut sein. Wird später, im nächsten Film wird das nochmal, ich will nicht sagen parodiert, aber auch nochmal zitiert jetzt hier, ne? Mhm. Aber für mich sehr, sehr präsent mit Bond verknüpft, bevor ich mich großartig, also jahrelang als Jugendlicher, bevor ich mich mit Bond großartig beschäftigt hatte, war diese Szene von Halle Berry, die aus dem Wasser steigt im Bikini und da ihre Hüften wackelt und Haare schwingt und natürlich ist dann auch direkt im nächsten Schnitt sind die Haare direkt wieder trocken und Jinx und James Bond sind heftigst am Flirten.
Und nicht nur das, die landen auch so, in der ersten Land direkt im Bett. Auch das geht genau. so von also wirklich zack. Da wird überhaupt nichts mehr.
Sie ist ein männliches Pendant, ne? Sie ist ein männliches Pendant. Sie ist ein weibliches Pendant, Entschuldigung.
Auf jeden Fall, also immerhin, man kann ihnen zugute halten, die Frauen in diesem Film dürfen was, ne? Sie dürfen kämpfen, die eine kann gut fechten, Jinx ist halt so das Mensch, das, jetzt sag ich auch schon, das weibliche Pendant. So Bond aus den USA quasi. Ebenfalls, wir haben noch so ein paar Rollen drin. Hier Michael Madsen ist dabei, der in diesen Film reinpasst wie die Kirsche auf der Sahnetorte quasi, in dem er auch so einen leichten Trash-Faktor immer hat, habe ich das Gefühl. Auch so einen Gesichtsausdruck, den er auch in all seinen Tarantino-Filmen quasi auflegt. Und hier auch irgendwie den leicht genervten Typen aus den USA spielt, der einfach nur sagt, ja, wir ballern die einfach weg, wenn die irgendwas machen oder so. Ne? Sonst merkt man noch an allen Enden und Enden, nicht nur am CGI, dass wir hier gerade im Jahr 2002 sind. Es wird gespielt mit Zeitlupen in Kämpfen oder Anspeedung, wenn irgendwie der Zoom auf jemanden läuft, was unfassbar beschissen aussieht, was aus gutem Grund heute keiner mehr macht, irgendwelche solche Effekte da rein zu editieren. Passt aber, wie gesagt, zum Trash-Faktor auf jeden Fall dieses Films.
Du warst gerade bei den Zeitlupen und bei diesen Flashes, ne? Das ist so, das ist wirklich, also völlig willkürlich gesetzt während irgendwelcher Verfolgungsfahrten und Actionsequenzen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist inspiriert von Matrix. Ohnehin muss ich noch mal vorsichtshalber gucken. Matrix war aber 1999 der erste. Ja. Ne? Mhm. Genau, also insofern, die Inspiration ist da doch da. Und ich finde auch gerade, wenn wir in Island dann sind, die Bösewichte laufen in so einen schwarzen, langen Ledermänteln rum. Und ich finde, also das ist ja nun wirklich sehr deutlich an Matrix inspiriert. Zumindest habe ich mich doch des Öfteren daran nicht erinnert gefühlt, aber doch, man merkt, dass dieser Film so ein bisschen Inspiration da rauszog, auch was das Top, also das Absurditätslevel der Action betrifft.
Es fehlt eigentlich nur noch, dass Pierce Brosnan in der Kugel ausweicht, ne? Also das ist wirklich
wahrscheinlich.
Aber wie gesagt, das ist alles over the top und ist auch nicht gut, ne? Also ich kann nicht rein gewissens sagen, dass die Story gut ist oder die Action oder sonst was, aber es ist auf einem guten Unterhaltungslevel immerhin. Irgendwann habe ich mich damit angefreundet quasi. Auch wenn die Story an sich gerade mit Bond, der so auf eigene Faust agiert, hatte eigentlich mehr Potenzial, auch für einen ernsteren Film, wie ich finde. Aber irgendwann habe ich mich davon dann halt verabschiedet. Das war dann so, naja, gut, ich bekomme hier nichts Ernsthaftes mehr hin, aber dann lasse ich mich wenigstens verzaubern von den Effekten und dem. Na, die Schauspieler machen es eigentlich ganz gut, aber was auch zu diesem Kontrast passt quasi, das hier.
Und das ganze drumherum auch, ne? Also dieser Eispalast in Island, der angeblich nur gebaut wurde, damit der hier seine große Präsentation halten kann. Das Auto, was komplett unsichtbar wird.
Da ist es.
Was natürlich, da
ist es. Ich habe mich gefragt, wann das endlich mal kommt. Das ist doch das Agentending überhaupt, das unsichtbare Auto. Hatten wir vorher
nicht, oder? Ja, da ist es. Und das sind so die absurdeste technische Spielerei, die Bond, glaube ich, jemals hatte und haben wird. Was natürlich ihm auch sehr viel nützt in einer komplett verschneiten Gegend, wo man dann die Reifenspuren sieht. Genau, wir haben ja diese Actionsequenz mit Bond in diesem superschnellen Flitzer und hinter ihm dieser Sonnenstrahllaser, der alles zerstört komplett und den Gletscher platt macht und auseinander nimmt, gefolgt von dieser direkten Windsurf-Sequenz. Also es ist wunderbar absurd. Es sieht scheiße aus, es ist trashig, aber es bleibt im Kopf. Und das ist nicht einer dieser Bond-Filme für mich gewesen, wo ich mir im Nachhinein wirklich ins Gedächtnis rufen musste, was ist denn da noch passiert, sondern da sind diese Momente, da sind diese Figuren, ne? Auch die Fechtsequenz oder die Sequenz im Fechtclub, wo erstmal Madonna auftritt, ist halt auch so, okay. Musste jetzt da auch noch mit sein, offensichtlich hat sie sich da noch in den Vertrag schreiben lassen, dass sie
dazu, ja.
Ja, dass sie da noch im Film mit auftauchen nach, braucht kein Mensch, aber sie hat da auch noch mal 5 Zeilen und dann liefert er sich mit Graves ein Schwertduell, was über die unterschiedlichsten Schwerttypen geht und wirklich physisch ist. Und die haben ja auch 90% der Szenen beide selber gedreht, ohne Stuntmänner. Aber dann geht's halt Katana und Degen und Einhänder und Zweihänder. Und das ist es ist großartiger. Nee, es ist Schwachsinn.
Ja.
Guter Schwachsinn, sagen wir mal so. Unterhaltsamer Schwachsinn, ob das großartiger Schwachsinn ist. Schwachsinn ist, weiß ich nicht unbedingt, ja.
Ja, es gibt auch wirklich an allen Ecken und Enden, also auch dieser Handlanger, der durch diesen Kronleuchter im Wasser irgendwie umkommt und man sieht so noch das rote Wasser dann so am Rand aufsprudeln in Zeitlupe. Am Ende der Gag mit Moneypenny, hier die Erfindung von Virtual Reality einfach mal so reingedroppt. Es sind wirklich so Momente dabei, die kann ich nicht empfehlen. Das ist auch nicht doll für einen James-Bond-Film. Gerade wenn wir wissen, was so danach passiert ist, ne, und welche guten Filme wir eigentlich auch schon hatten. Aber rein auf einer Unterhaltungsebene, Respekt. Also kann man echt nichts gegen sagen. Kann man sich gut anschauen. Bisschen kürzer hätte er dann trotzdem gehen können. Also er geht 130 Minuten. Irgendwann bei einer Szene, wo der Film schon fast vorbei gewesen wäre. Das ist so nach 90 Minuten, danach dreht sich das Ganze nochmal in der Story. Aber da habe ich auch gedacht, ey, jetzt Schluss, es wären $90 Minuten. Macht James Bond natürlich nicht, klar. Aber das wär ganz lustig gewesen. Auch wir haben eine Szene mit dem neuen Q, mit John Cleese, wo James Bond irgendwie nochmal seine alten Waffen teilweise sieht und sein altes Jetpack und sowas. Das ist auch so ein paar Momente drin, die gerade uns jetzt als James Bond-Konnoisseure des Jahres sehr gut gefallen müssen.
Ja, dieses Jetpack, ne, was natürlich aus. Welcher Film ist es? Der.
Ich glaube, es ist Feuerball.
Ist das nicht Feuerball? Ist das Feuerball, ja. Mhm. Direkt am Anfang da zu.
5 Minuten zum Einsatz kommt und dann, genau, einmal auf
doch nicht mal, geguckt. Doch nicht mal, doch nicht mal, doch nicht mal. Ja. Ach ja, und dann haben wir noch das Finale im großen Flugzeug.
Jo.
Während die entmilitarisierte Zone da von diesem Sonnenlaser in die Luft gejagt wird und
es ist. Ein Exoskelett haben wir auch noch, ja, also es ist. Also dieser Schockanzug quasi.
Stimmt,
James Bond hat einen Ring auch, mit dem er Glas zersplittern kann. Also es ist herrlich. Es ist wirklich herrlich.
Ja.
Nur kein wirklich guter James Bond-Film, oder? Deswegen habe ich so ein bisschen Probleme jetzt mit meinem Ranking, den da einzuordnen, um ehrlich zu sein. Bei Letterboxd habe ich einen 3/5 gegeben. Meine Standardbewertung für Trash-Filme.
Was? 3/5 ist deine Standardbewertung für Trash-Filme?
Genau, weil ich kann denen nicht gut so einen gewissen eine gute Punktzahl geben, aber sie sind halt unterhaltsam und das ist für mich dann die 3/5. Und ich würde ihn hier bei 004 einordnen, glaube ich.
Ja, dem schließe ich mich an, einfach was den Unterhaltungswert
genau
betrifft. Ne? Und der wird ja immer ziemlich verrissen in der Nachschau. Laut Wikipedia geht er als einer der schlechtesten James-Bond-Filme und
kann ich auch nicht widersprechen. Also, wenn jemand sagt, das ist doch scheiße alles. Also
Ja, natürlich. Ich glaube, gerade vor 10 Jahren oder so konnte man das richtig, richtig scheiße finden, weil James Bond sich dann ja auch nochmal neu erfunden hat und so. Aber wir sind jetzt mittlerweile schon 20 Jahre weiter und da schaut man mit so einer kuriosen Nostalgie schon fast drauf und mit so einer, also wir sind inzwischen wieder in diesem Retro-Bereich. Für uns ist das halt fast schon wieder, also ist dieses CGI nicht mehr so, oh mein Gott, sieht das katastrophal aus, sondern, oh mein Gott, sieht das schlecht aus, ne? Also, die Wahrnehmung hat sich da gewandelt und vielleicht sehen wir den dann in ein paar Jahren wieder schlechter, aber.
Ja, in 1-2 Jahren sitzen wir hier und gucken Beowulf und sagen, super.
Ja, genau. Aber für mich einfach deshalb besser als der Film davor, weil, wie gesagt, es hier sehr viele Momente, Figuren gibt, die mir im Gedächtnis geblieben sind, obwohl der Film jetzt schon ein paar Wochen bei mir tatsächlich her ist, 2, 3.
Ich bin einfach nur froh, dass Pierce Brosnan bei seinem letzten Film nochmal ordentlich auf die Kacke hauen konnte, weil das habe ich mir eigentlich die ganze Zeit erwartet. Das loderte ja auch immer so ein bisschen in den Pierce Brosnan-Filmen, diese Over-the-Top-Action und dieses dieser leichte Wahnsinn, der da immer weg so mitgeschwungen ist, aber nie haben sie es irgendwie aus allen Rohren geschossen. Und hier haben sie es endlich mal gemacht und direkt wurde es abgesetzt und für nichtig erklärt und der nächste Bond wird persönlich ganz geerdet sein. So kann es laufen und 20 Jahre später denkt man sich, was habt ihr denn? Ist doch ganz nett, ist doch unterhaltsam.
Ja, also man kann ja auch nicht sagen, der Film war ja auch sau erfolgreich, ne? Also ist jetzt natürlich schwer, das irgendwie inflationsbereinigt zu sehen, aber damals auf jeden Fall mit der erfolgreichste Film der
James Bond. Passt auch super in die Zeit rein. Also ja, wenn du dir, was war da noch, Triangle für Charlie hatten wir schon im Vorgespräch so genannt. Der zweite Mission Impossible, war der nicht auch so komplett drüber von Ang Lee? Oder war das der dritte?
Ich glaube, der dritte war es, glaube ich. Drüber war. Ja. Ohnehin ist das so ein bisschen die Zeit der Agenten.
Nee, von John Woo.
Im gleichen Jahr. John Woo, Entschuldigung. Ja, genau. Im gleichen Jahr wie dieser Film hier kommen Triple X raus.
Ja, und es genau, kommt, Fast and Furious ist auch nicht weit.
Was damals zumindest doch kein Agentenfilm ist. Also Triple X ist ein Agenten-Actionfilm, also so sehr man es auch möchte. Oh, übrigens, da kann man mal eine Klassikerfolge machen. Ich glaube, das ist ganz schlecht. Ja, ich habe diesen Film sehr oft damals gesehen in meiner Jugend. Okay. Der erste Jason Bourne-Film kommt zu der Zeit raus. Und
ja, genau.
Das ist ja dann schon eher die Inspirationsquelle für den nächsten James-Bond-Film, würde ich doch mal denken. Zumindest was so die Atmosphäre, die Stimmung betrifft.
Ja, die Zeiten wandeln sich, bis dann Daniel Craig auch kommt. Und das wird merklich sein jetzt wahrscheinlich. Trotzdem freue ich mich drauf. Jetzt kommen wir nämlich endlich mal zu den wirklich modernen Filmen quasi, mit denen wir dann auch hart ins Gericht gehen können und unsere heutige, ich sag mal, zeitgenössische Kritik anwenden dürfen, sollten. Und da bin ich gespannt, weil euch auch die Anfangs Craig-Filme lange nicht mehr gesehen habe. Und das erwartet uns beim nächsten Mal im kommenden Monat, also irgendwann im November, hoffen wir, dass wir dann die 8. Folge rausbringen können mit den Anfangsjahren von Daniel Craig als James Bond. Und danke, Pierce. Es hat Spaß gemacht.
Hat es das?
Doch.
Das geht es noch abschließend zu klären, oder? Also ich finde, es war sehr durchwachsen. Ein guter Film, ein okayer Film und zwei nicht so tolle Filme für mich.
Also ich hätte mal wieder Bock jetzt auf einen richtig guten Bond. Also das hatten wir jetzt wirklich lange nicht mehr. Irgendein Film, der mich wirklich aus den Socken haut, und Casino Royale hat dann natürlich beste Chancen. Aber ja, ich mochte Pierce. Pierce Brosnan als Bond mochte ich wirklich tatsächlich sehr, sehr gerne. Ich würde sagen, es ist mein zweitliebster Bond nach Sean Connery. Ihn in der Rolle habe ich ihm absolut abgenommen, sowohl den Charmeur als auch den Actionstar. Kann ich nichts gegen sagen. Die Filme an sich, ja, war ein bisschen mehr dran.
Also, ich bin wirklich froh, dass wir jetzt Pierce Brosnan hinter uns haben. Für mich, also, mir fällt's echt schwer, ihn noch als noch schlechteren Bond einzuordnen als
Timothy Dalton.
Einfach, weil er im Gegensatz zu ihm ein bisschen Charme hat. Aber dieses Dandyhafte und dieses, also wirklich dieses, die Frisur sitzt jedes Mal perfekt und ich will unbedingt diese Rolle verkörpern. Ja, ich streng mich richtig an, um möglichst cool zu sein. Ich habe dem das nicht abgekauft. Insofern, ich bin froh, dass wir ja die Ära Brosnan jetzt hinter uns haben.
Ich nicht. Aber ich hätte auch jetzt nicht noch weitere Filme von ihm gebraucht, so ist es nicht, ne? Wir haben nämlich jetzt 5 Craig-Filme vor uns und die haben bestimmt auch sehr viel Besprechung verdient. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns gerne noch bei, warum sage ich das eigentlich am Ende? Egal. Spotify, Apple Podcasts und so könnt ihr uns gerne bewerten. Wenn euch die Folge gefallen hat, bei Twitter und Instagram sind wir auch. Schaut da mal vorbei. Danke euch, danke Christian und man sieht sich. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.